Hallo Hockey-Freunde und willkommen zu den Hockey-Dudes oder besser gesagt heute zu den Hockey-Dude. Denn der liebe Philly lässt sich für heute entschuldigen, deshalb labere ich euch heute ein bisschen über die NHL voll bzw. über die Stanley Cup Playoffs und gebe so ein bisschen meine Meinung dazu ab, wie ich das Ganze einschätze, wie ich das Ganze verfolge, wie ich das Ganze sehe. Wir haben ein paar News, also eigentlich nur zwei, würde ich sagen, die auf jeden Fall erwähnenswert sind. Und deshalb lass uns da einfach gleich reinstarten. Und zwar unser, ich sage unser, aber wir sind ja hier in den Hockey Dudes Podcast. Also, ich wollte gerade sagen, unser Gegner, aber wir sind ja hier eher allgemein gehalten heute. Die Vegas Golden Knights haben von der National Hockey League eine Strafe bekommen. Und zwar müssen sie ihren 2026er, also im kommenden NHL Draft, ihren Second-Round-Pick abgeben, dürfen da an dieser Stelle keinen Spieler picken. Der ist wertlos, existiert nicht, den kriegt auch kein anderes Team. Der ist einfach weg. Und das hat auch einen Grund. Und zwar nach Spiel 6 gegen die Anaheim Ducks haben sich ja, die Golden Knights nicht dazu bereit erklärt, ihre Kabinentür zu öffnen. Für diejenigen, die das vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, im US-Sport ist es so, dass ich glaube, so 10, 15 Minuten nach Spielende können Journalisten einfach in die Kabine gehen und Interviews führen. Deshalb ja, sieht man da auch Spieler ab und zu in ja, fragwürdigen Situationen. Aber ne, was heißt fragwürdig? Für die Spieler ja legitim, aber vielleicht auch leicht bekleidet und Interviews schon geben, so kurz nach dem Spiel. Und das haben die Golden Knights verweigert. Und es gab auch nicht wirklich Interviews. Auch der Coach hat sich sehr kurz gehalten, beziehungsweise gar nicht, ja, available gezeigt. Der John Tortorella. Und das hat jetzt schwerwiegende Folgen. Second-Round-Pick ist weg. Und Tortorella, der Head Coach der Golden Knights, der gefühlt auch erst ein paar Wochen da ist, muss 100.000 Dollar Strafe zahlen. Also, das ist nicht einfach mal so. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen typisch für das, ja, Bad Boy Image der Golden Knights mit ihren aggressiven Trades, mit ihrem ja immer Spieler abgreifen, wo man ja sicher ist, dass sie zu einkommen, weil das gehört auch zu weit, keine Einkommensteuer in Nevada existiert und deshalb natürlich die Salaries, die ihr überall lest, das sind ja die Bruttogehälter und wenn wir zum Beispiel als Beispiel sagen, wir wollen Spieler XY aus Anaheim-Sicht, hier hast du 10 Millionen und Vegas sagt, hier hast du 10 Millionen, ist das netto natürlich ein erheblicher Unterschied. Da reden wir jetzt so roundabout über 1,5 Millionen mehr netto bei den Golden Knights anstatt bei Anaheim, obwohl das Bruttolohn gleich ist. Das ist ein Problem, was nicht nur im Eishockey ist, ist auch in den anderen US-Sportarten. Da hat keiner irgendwie eine andere Regelung, dass man dann ein gewisses trotzdem irgendwie abführen muss oder dass das ja, geregelt. Es ist halt so, jeder Staat ist freigestellt, ob man eine Einkommensteuer für den Bundesstaat, eine allgemeine Steuer musst du ja zahlen, fürs Land, dann gibt es nochmal eine extra Steuer für das Bundes, habe ich gerade Bundesland gesagt, für den Staat. Und da ist Vegas ja so, genauso wie Florida und ich glaube Tennessee. Weiß ich gar nicht, aber Texas auf jeden Fall auch, wo keine Einkommensteuer existiert. Und da sind natürlich die Teams gewillt, ja, oder es ist ein bisschen einfacher gemacht. Aber das nur am Rande jetzt nochmal, vielleicht kommen wir da später auch nochmal zu, im Anaheim Ducks Blog, wenn wir dann nochmal unsere ganzen Salaries da durchgehen und wie sich das alles ja, einfügt in der Berechnung. Aber dazu zur anderen Stelle mehr. Auf jeden Fall Strafe, Second Round Pick weg. Und Tortorella 100.000 Dollar Strafe. Gut, gucken wir weiter nach Vancouver. Die Vancouver Canucks haben jetzt mit den Sedin Twins, also mit den Sedin Zwillingen, welche an Bord geholt, um ja ein bisschen Euphorie zu entfachen. Sie sind weiterhin sehr beliebt in Vancouver oder generell beliebt in Hockey, die beiden. Und sind jetzt beide ebenbürtig und President of Hockey Operation. Finde ich super. Denke, das hat man immer wieder gerne. Ich würde mir auch bei Anaheim vielleicht nochmal Teemu Selänne dann noch ein bisschen in einer, ja, scheint ja so eine Art Berater vielleicht zu sein, aber den noch ein bisschen mehr, ja, im Club zu sehen, auch wenn er oft vor Ort ist und das auch schon was mit mir zumindest macht, ne? Wünsche mir auch irgendwie Paul Kariya, dass der da was übernimmt, ne? Scott Niedermeyer ist ja schon drin. Ja, Ryan Getzlaf ist irgendwie, hat da auch irgendwas zu melden, jetzt nicht, aber hat da auch eine Funktion. Das ist natürlich für Vancouver, Verzeihung, eine wirklich schöne Sache und würde mich als Fan der Vancouver Canucks total abholen, wenn dass die Sedin-Zwillinge jetzt weiterhin nach ihrer langen, langen Karriere auch nur in Vancouver da weiterhin oder dass sie ja ans Team und an die Franchise und vor allem an die Menschen vor Ort gebunden sind. Ja, so, das dazu. Dann lass uns mal reinstarten und wir sind jetzt mal, oder ich, vor allem heute ja leider nur ich, einige Spiele auch zu besprechen. Und die Folge wurde ja am letzten Dienstag, den 12.05. veröffentlicht. Und das bedeutet, dass wir dann auch dem Zeitpunkt von die Spiele von Dienstag auf Mittwoch einmal locker durchgehen, ein bisschen was dazu erzählen. Und dann waren da auch wieder die Partie Sabres zu Gast bei den Montreal Canadiens. Und da hat sich ja schon wirklich eine Hardcore-Serie angebahnt, die sehr, sehr eng ist, wo es viele Momentum-Swings gibt. Enge Serie, junge Teams, viel Tempo, viel Emotion. Wenn man so die Fans auch bei Reddit verfolgt, absolut Achterbahnfahrt wird da beschrieben. Und so krallt sich in Spiel 4 die Sabres das Spiel, den Sieg, gleichen die Serie aus, gewinnen 3 zu 2 in einer engen Partie und holen sich da wieder zurück in die Serie, obwohl auch Montreal da wirklich eine gute Partie gespielt hat und sich da wirklich, ja, eine wirklich sehr, sehr enge Serie ja, abzeichnet. Aber dazu später mehr. Gucken wir kurz nach Anaheim. Ich habe ja natürlich im Anaheim Ducks Talk ausführlicher darüber geredet. Wir sind jetzt gerade hier in Spiel 5, was Vegas zu Hause mit 3 zu 2 in Overtime gewonnen hat. Oder aus Anaheim Sicht natürlich sehr, sehr ärgerlich. Diese Niederlage Overtime ist natürlich, ich will nicht sagen, Glück dazu, vielleicht teils, teils. Vielleicht wollte Vegas es ich will nicht sagen, ein bisschen mehr, aber hat da auf jeden Fall das Tor geschossen in Overtime. Zu dem Zeitpunkt dachte ich, das ist wirklich Senekes Serie, hatte ich ja auch gesagt, aber es sollte ja noch einen Spieler geben, der diese Serie noch mehr an sich reißen würde. Und ja, ärgerliche Niederlage für die Ducks, für unsere Ducks, sage ich jetzt einfach mal so plump. Ja, hast 4 Schüsse mehr, 36, 32. Das kannst du so und so sehen, aber sehr, sehr enge Partie dort. Und ja, leider da in Overtime den kürzeren gezogen und somit hatte Vegas halt den Matchball. Dann hatten wir ja noch das fünfte Spiel, einen Tag später Minnesota zu Gast in Colorado und Colorado führte tatsächlich in der Serie vor dem Spiel mit 3 zu 1 und es ist fast mit Worten gar nicht zu beschreiben, wie gut dieses Team aus Denver eigentlich ist. Die gehen ein anderes, wirklich krasses Team aus Minnesota in der Serie 3-1 führt. Und ich war wirklich sehr, sehr gespannt, ob Minnesota nochmal zurückkommt. Ich habe eigentlich gedacht, ja. Und es sah auch lange danach aus, weil Minnesota da wirklich loslegte. Unter anderem auch dank Nico Sturm, der das 2-0 und 3-0 auflegte. Aber was dann passierte ist, das schafft vermutlich nur ein, ja, kommender Stanley Cup Champion. Zu dem Zeitpunkt in so einer Serie gegen so einen starken Gegner. Parker Kelly machte den Anschluss. Jack Drury den, was heißt tatsächlich den Anschluss, also den 2 zu 3. Nathan MacKinnon. Also, weiß ich nicht. Was willst du da noch sagen? Kriegt die Scheibe ungefähr zum Bulli auf der linken Seite, wenn man so die Fernsehübertragung hat. Guckt kurz und schlänzt ihn da in den kleinen Kosmos rein, wo Platz ist. Und Minnesota weiß gar nicht, was passiert ist. Und der Puck ist halt einfach drin. Torhüter war zu dem Zeitpunkt auch schon unten. Und also Extraklasse. Wer es nicht gesehen hat, guckt euch das auf jeden Fall bei YouTube oder wo auch immer an. Nathan MacKinnon mit einem Wahnsinnstor. Es war eine minimale Lücke. Und da schlänzt er den Puck rein über die Schulter und drin das Ding. Tatsächlich 3 zu 3. Und dann kannst du dir das fast schon ausmalen, wie es kommt, ne? Das Stadion ist voll da. War das ganze Spiel schon da, aber da natürlich explodiert beim 3 zu 3. Und dann Overtime. Hast du natürlich die Pause, die ja genauso lang ist. Ist ja nicht so, dass nur kurz das Eis gemacht wird. Ist ja wirklich eine Drittelpause nochmal vor der Overtime, weil keiner weiß, wie lang die ist. Oder wie lang es danach noch weitergeht. Und das ist vielleicht ein Break aus Minnesota Sicht, aber das Momentum ist sowas von klar auf der Seite der Avalanche. Und ja, Brad Kulak in Overtime. Und das ist Hockey pur. Das muss wirklich sehr, sehr cool sein, wenn du dein Team in Overtime in die nächste Runde schießt. Und sie gewinnen die Serie überraschend deutlich mit 4 zu 1 gegen Minnesota und lassen keinen Zweifel daran, dass der Stanley Cup-Sieg oder Sieger aus Denver kommt. Aber weiter ging es natürlich auch generell in den Playoffs. Jetzt mit den Montreal Canadiens zu Gast bei den Buffalo Sabres. Und da darf man gespannt sein, wer von beiden Teams mit 3 zu 2 in Führung geht. Und es waren die Jungs aus Kanada. Die Canadiens gewinnen 6-3 in Buffalo nach 1-0 Rückstand. Und dann war es Cole Caufield, der wirklich einen guten Playoff-Run hat. Und wen man natürlich noch auch erwähnen muss, ist Nick Suzuki und ja, Schlakowski. Also Montreal wirklich echt ein gutes Team. Kannst du nicht anders sagen. Sehr talentiert. Ivan Demidov auch mit seinem ersten Playoff-Tor in der Saison. Und ja, sie gewinnen 6-3 in Buffalo. Und man kann in Buffalo so den Eindruck haben, dass man so ein bisschen die Heimspiele abgibt. Und das ist natürlich immer, ja, das kann schon ein Killfaktor sein in den Playoffs. Und so war es auch diesmal. Also Montreal gewinnt da 6-3, auch wenn Buffalo mehr Schüsse hat und ja, die Canadiens wirklich abgezockt sind. Und ja, dieses Spiel an sich reißen. Und ja, an sich reißen. Die Serie wollten auch die Anaheim Ducks, also meine Jungs hier. Und wer den ja, Anaheim Ducks Podcast hier verfolgt, weiß ja schon meine Meinung. Ich will es trotzdem hier nochmal kundtun, dass das ja eine deutliche Niederlage war. Leider auch zu Hause. Ja, und dann kommen wir zu der Person, wo ich eigentlich immer da, oder ich komme anders um die Ecke, wo ich dachte, ja, Senekes Serie ist das, na, vielleicht nicht ganz. Mitch Marners Tor zum 1 zu 0 nach einem Wahnsinnspass von William Karlsson, der ja auch mal bei Anaheim war, genauso wie Shane Theodore, der davor mit dran beteiligt war. Auf jeden Fall Mitch Marner fährt dann oder setzt sich gegen Lacombe durch, ist dann alleine durch, er macht einen Move, dreht sich, macht einen Tweener, also den Puck zwischen den Beinen mit dem Schläger, macht ihn rein. Also wirklich verrücktes Tor. Muss ich leider so anerkennen. Ich versuche hier natürlich ein bisschen neutral zu reden und ja, guckt euch das bitte an. Also ein Wahnsinnstor von dem entscheidenden Mann in den Playoffs. Brad Holden im Powerplay. Nee, Shorthander war das natürlich. Mit seinem achten Tor schon in den Playoffs. Dann war es Shane Theodore im Powerplay diesmal. Also die Ducks gingen 3-0 hinten. Granlund kam nochmal ran. Aber Dorjev mit seinem achten und dann sogar mit seinem neunten Tor in den Playoffs machten alles klar. Ja, ich will nicht sagen, dass Anaheim chancenlos war in der Serie. Aber man hat lange, lange, lange vielleicht auch ein bisschen über die Möglichkeiten gespielt. Obwohl, das will ich gar nicht so sagen. Denn man hat schon echt gut gespielt und man merkt eigentlich, dass das vielleicht jetzt der Standard ist in Orange County, aber Vegas vielleicht auch einfach abgezockter, noch mehr Playoff-Erfahrung. Wir haben oder hielten lange gut mit und haben auch zwei Spiele gewonnen. Wir haben sogar ein Spiel in Vegas gewonnen. Wir haben emotional gespielt, wir haben schnell gespielt, wir haben aggressiv gespielt. Aber Vegas vielleicht effizienter in den Special Teams, taktisch vielleicht noch ein Müh besser, mit Schmarner überragend. Und ja, Torhüter-Spiel natürlich habe ich auch schon im DAX-Vlog, hört da gerne rein, alles auch schon mal erklärt. Ja, wirklich, nee, also ärgerlich will ich gar nicht sagen, aus Anaheim-Sicht super Saison gespielt, ne, habe ich ja auch schon alles gesagt, ihr wisst das. Vegas aber verdient weiter, deswegen auch Glückwunsch nach Nevada und ja, darf man gespannt sein, wie es da weitergeht. Dann hatten wir einen Tag Pause tatsächlich und dann hatten wir die Sabres zu Gast bei den Canadiens. Und da die Riesenchance, nochmal Spiel 7 zu erzwingen. Und da gab es ein Riesenausrufezeichen von den Sabres. Die gewinnen in Montreal vor dieser Wahnsinnskulisse mit 8 zu 3. Wahnsinn. Rasmus Dahlin machte natürlich da die Tür auf. Erstmal, die Canadiens glichen sogar noch aus, ging sogar auch in Führung mit 3 zu 1. Aber dann ging's los. Jason Zucker mit dem Anstoß, Jack Benson, Jack Quinn und so weiter und so fort. Und sie machen einen Wahnsinnsschritt. Also, ne, will ich gar nicht sagen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also greifen sich komplett das Momentum und gewinnen da einfach 8 zu 3, erzwingen Spiel 7, haben das zu Hause, haben den Match bei der Canadiens abgewehrt und zu dem Zeitpunkt deutete wirklich vieles darauf hin, dass eins der größten Überraschungen der Saison, die Buffalo Sabres, da wirklich ins Conference-Finale vorstoßen. Da ja soweit alles entschieden war, war von Sonntag auf Montag dennoch mal Pause und dann hatten wir von Montag auf Dienstag Spiel 7 in Buffalo, Canadiens gegen Sabres. In Montreal war das Bell Center auch wieder ausverkauft. Zur Watch Party und überall auch in der Stadt hat man trotzdem die Canadiens da die Daumen gedrückt und da gab es auch sehr, sehr schöne Bilder, jetzt allgemein gesprochen. Und dann hatten wir da wirklich ein Wahnsinnsspiel. Ein sehr, sehr enges Spiel. Und es ist das eingetreten, was du aus neutraler Sicht ziemlich cool findest, als Fan kaum zum Aushalten ist. Aber jetzt nur aus neutraler Sicht gesprochen, du hast die pure Emotion. Ein bisschen Chaos vielleicht auch dabei. Und du hast allein schon Spiel 7, ist irre. Aber was denn da los war. Da lass uns gleich nochmal reingehen. Canadiens gewinnen 3 zu 2 in Overtime. Führen 2-0. Dann kommen die Sabres nochmal zurück. Machen vermeintlich das 3 zu 2. Also Goalie hält ihn. Es wird wahrscheinlich doch abgepfiffen. Also ich habe das die Szene leider nur einmal gesehen. In der Sekunde, wo abgepfiffen wird, geht der Puck halt raus. Aus dem Schoner ist kurz frei, wird reingeschossen. Aber wahrscheinlich richtig da abzupfeifen, ne? Guckt euch das auch gerne nochmal an. Und dann hast du Overtime und dann hast du diesen Moment, wo Heldengeschichten geschrieben werden. Egal was passiert, wer das, und egal wie lange es dauert, wer das nächste Tor schießt, ist in der nächsten Runde. Also ein Wahnsinnsdruck für die Spieler, ein Wahnsinnsdruck für die Goalies. Eine Atmosphäre, die kaum zum Aushalten ist für die Fans, Verantwortlichen und alle, die es für die Teams halten, auch als neutraler Sicht, Wahnsinn, eine Anspannung. Und dann ist es Alex Newhook mit seinem 7. Tor in den Playoffs, der die Canadiens in Buffalo ins Conference-Finale schießt. Und ja, das auch irgendwo mit Recht, auch wenn Overtime so eine Sache ist, aber so ist das nun mal. Montreal vielleicht insgesamt defensiv ein bisschen stabiler in den engen Situationen. Buffalo hatte offensiv brutal viel Feuerwerk. Defensiv, Goaltending, ab und zu vielleicht instabil. Ja, und Canadiens Goalie Jacob Dobes vielleicht zum X-Faktor aufgestiegen in dieser Serie. Und die Canadiens jetzt im Eastern Conference Finale. Und wenn wir da nochmal vorausblicken, haben wir da echt ein Spiel drin, was von Donnerstag auf Freitag beginnt, die Serie. Wir haben die Montreal Canadiens als Road-Team, also sollte es zu Spiel 7 kommen, spielen sie auswärts in Carolina bei den Hurricanes, denen jetzt schon fast langweilig ist und die über 10 Tage Pause haben. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, Regeneration ist mega wichtig im Eishockey. In den Playoffs noch wichtiger. Aber wenn du über 10 Tage nicht gespielt hast, kann es sein, dass du auch aus dem Rhythmus kommst. Da die Spannung wieder hochzuhalten. Boah, kannst du so und so sehen. Eine richtige Antwort wird es vielleicht nach den Playoffs geben oder auch nicht. Du hast ja keinen Gegenpart, wirst es nicht herausfinden können. Aber insgesamt, die Hurricanes haben 8 Spiele gemacht in den Playoffs. Die haben alles gewonnen und alles gut. Canadiens 6 Spiele mehr. Die sind bei 14 Spielen und mussten reisen. Okay, Montreal Buffalo auch eine Entfernung, aber gar nicht so. Nicht so wie zum Beispiel, ja, keine Ahnung, von ne, Coast to Coast, obwohl das ja Quatsch ist, ne, wenn Western nicht sind. Aber ihr wisst, was ich meine. Da gucken, ob das Vorteil ist für die Hurricanes oder Nachteil, zu lange Pause. Aber Renegation sollte auf jeden Fall geklappt haben. Gucken wir uns so die Leaders einmal an. Wir haben Alex Newhook mit 7 Toren auf Seite der Canadiens und bei den Hurricanes Logan Stankoven auch 7 Tore. Wir haben Lane Hudson von den Canadiens schon mit 12 Assists und Taylor Hall, der so auch so sein, ja, wie willst du das so schreiben? In der NFL gibt es Comeback Player of the Year und irgendwie ist Taylor Hall jetzt auch wieder da mit 9 Assists. Und ja, wir haben ein wirklich spannendes, gutes Eastern Conference Finale, wo sich, ja, weiß ich gar nicht genau. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich hier so mehr so den kanadischen Teams auch die Daumen drücke. Ich aber denke, dass Carolina trotzdem weiterkommt. Und dann haben wir auch das Western Conference Finale jetzt komplett. Und zwar geht das auch schon los von Mittwoch auf Donnerstag. Ich nehme hier Mittwochabend auf. Und es ist Mittwoch. Ja, gut, wenn ich sage, ich nehme Mittwochabend auf, ist es wahrscheinlich Mittwoch. Ja, auf jeden Fall heute Nacht. Die Vegas Golden Knights als Road-Team zu Gast erstmal bei der Avalanche. Die Avalanche 9 Spiele bisher gespielt. Vegas Golden Knights 12. Also auch gar nicht so ein Unterschied. Colorado vielleicht jetzt ein bisschen mehr Pause. Und ja, sehr, sehr eng. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht Colorado 4-0. Alles möglich. Vielleicht Spiel 7. Aber was ich jetzt mal sagen muss, ich kann mir nicht vorstellen, dass Vegas das zieht. Tut mir leid für alle Golden Knights-Fans, aber Colorado scheint eine Übermacht zu sein dieses Jahr. Und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass die es nicht schaffen, weiterzukommen. Ja, man darf auf jeden Fall trotzdem gespannt sein. Es sind schon andere verrückte Sachen, die im Playoffs passiert. Obwohl jetzt wirklich jetzt Colorado nicht den Anschein macht, dass das jetzt irgendwie schief gehen könnte. Wir gucken trotzdem mal an die Teamleaders. Pavel Dorjev, 9 Tore. Nathan MacKinnon, 7 Tore. Wir haben Jack Eichel mit 14 Assists. Wir haben Martin Nechas mit 10 Assists. Und ja, Scott Wedgwood hat 7 Wins. Hat mal auch ein Päuschen mal bekommen. Und Carter Hart war bei allen 8 Siegen der Golden Knights auch im Tor und hat sowieso die Playoffs durchgespielt. Und wir dürfen da wirklich sehr, sehr gespannt sein. Aber wie gesagt, Colorado wird weiterkommen, wird im Finale stehen gegen die Hurricanes. Ihr könnt natürlich auch gerne mal in den Kommentaren bei Instagram oder auch bei Spotify, könnt ihr auch was reinschreiben, was ihr denn so tippt. Bin ich auch wirklich mal gespannt auf eure Meinung. Es geht jetzt Schlag auf Schlag jeden Tag. Es halt das eine Spiel, Eastern und Western Conference, bis es dann im Juni in die Stanley Cup Playoffs geht. Und ja, wie gesagt, ich tippe Avalanche gegen Hurricanes und dann Avalanche wird das ziehen. Das wird die Farbesaison. Das hat sie die ganze Zeit angedeutet. Wahnsinnssaison gespielt, also Wahnsinns Regular Season. Also Wahnsinns Playoffs gegen LA. Ja, gut, hast du gemerkt, dass du klar besser warst. Gegen Minnesota warst du irgendwie auch klar besser. Gewinnst 4-1 gegen einen. Also in jeder anderen Saison steht Minnesota vom Potenzial der Mannschaft her eigentlich im Stanley Cup-Finale. Und du spielst da schon gegeneinander, kommst weiter 4-1. Lässt sie auch durch den Rückschlag da, durch eine hohe Niederlage gegen Minnesota nicht aus der Bahn werfen. Und stehst es da vermeintlich vor einer, ja, herausfordernden Aufgabe, aber eine Aufgabe, die sie auf jeden Fall lösen könnten. Und wenn ich mich jetzt frage, was ich genau tippe, ich sage 4-1. Colorado kommt 4-1 weiter. Hurricanes könnte sein Spiel 7. Also ich glaube aber mindestens Spiel 6. Also 4-1, 4-2. Ich wünsche, dass die Canadiens das ziehen. Ich kann es mir aber leider nicht vorstellen. Und ja, gehe halt, wie gesagt, mit den Hurricanes. Ja, Hockey-Freunde. Dann war es das auch schon. So viele Teams sind ja nicht mehr offen, so viele Teams sind nicht mehr dabei und sind es nur noch wenige Spiele, bis wir wissen, wer im Stanley Cup Finale steht. Und wir können jetzt vielleicht noch mal ein bisschen durch durch das, ja, was sagt man, durch die wichtigsten Daten nochmal gehen, was jetzt demnächst so ansteht, genau. Also Eastern Western Conference Finale oder Finals gehen jetzt los und das Stanley Cup Finale. Denn ist eigentlich auch so gut wie kaum irgendwie ein bisschen Off-Season, denn am 26. und 27. Juni ist der NHL Draft. Und am 1.7. sollte es eigentlich sein, wenn man die Vergangenheit so weiter oder beobachtet hat, sollte denn auch die Free Agency losgehen, die ja leider nicht mal ganz so spannend ist wie ja in den letzten Jahren. Es ist ja so ein bisschen abgeflacht, dass Teams schon vorher die Entscheidung verlängern oder traden und die gar nicht mehr so auf den Markt kommen. Oder was man mit Schmarrn auch gesehen hat, der Vertrag läuft aus, aber war ja der Draft vor der Free Agency ist und dann natürlich auch der Trademarkt öffnet, kannst du den Spieler traden, auch wenn er halt gut ein paar Tage später Free Agency wird und du der halt gar nicht mehr für dich spielt oder so, aber du einfach die Rechte tradest, um mit ihm halt exklusiv zu verhandeln. Ist ein bisschen wild. Ich denke mal, wir haben ja auch einige im Podcast, die auch die NFL verfolgen, je nachdem in welchem Umfang. Da ist das ja genau umgekehrt. Da ist erst die Free Agency und dann der Draft und dann mit Start der Free Agency kannst du draften, also du kannst traden, du kannst nicht denn vorher vor Beginn der Free Agency einen Trade machen, du kannst es vorher absprechen, aber die wirkliche Umsetzung ist halt erst zum Start des neuen Liga-Jahres, wird ja da immer geschrieben. Könnte sich NHL vielleicht ein bisschen was angucken. Andere argumentieren natürlich, hey, du kannst erstmal gucken, was im Draft los ist, weil die Spieler wahrscheinlich eh nicht sofort weiterhelfen können und dann ist eigentlich sowieso die Free Agency für dich, für die sofortige Verstärkung. Aber die Free Agency ist ja gar nicht mehr so groß. Aber ich hatte ja gerade gesagt, dass große Spieler gar nicht mehr so ungefähr oder eigentlich dabei sind. Wir gucken trotzdem einmal mal drauf, einmal nur, dass wir es mal drüber gesprochen haben. Wir haben Stand jetzt Alex Ovechkin, der, sind wir mal ehrlich, aufhört, also zurück nach Russland geht oder einfach aufhört und in den USA bleibt, also ne, retired, noch ein Jahr in Washington macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Washington sagt, hey, ich dachte, du hörst auf, wir wollen dich verlängern, er geht nochmal woanders hin. Glaube ich nicht. Wir haben Cale Makar, der wird aber im Leben nicht auf den freien Markt kommen. Wir haben Patrick Laine, auch mit viel Verletzungen in der Vergangenheit. Ja, kannst du mir nennen. Aus Ducks-Sicht Jakob Trouba, John Carlson, könnte passieren, dass sie auf den Markt kommen. Jason Robertson von Dallas kommt, oder stand jetzt, wird auf Free Agency. Da haben aber die Stars weiterhin die Rechte, ist halt Restricted Free Agent, da kommen wir auch nochmal zu. Ja, Evgeny Malkin, da gibt es eigentlich auch nur Retiren oder Pittsburgh. Wir haben Trevor Zegras von den Flyers, ehemaliger Ducks-Stürmer. Aber auch Restricted Free Agent. Du kannst vielleicht noch mit Jaden Schwarz hier argumentieren. Aber auch wird auch 34. Evander Kane, letztes Mal bei den Canucks, kann sein, dass der nochmal auf den Markt kommt. Tarasenko wird auch 35 dann zur neuen Saison sein. Und danach wird es dann irgendwann schon dünn. Natürlich hast du Spieler wie Connor Bedard. Aber der ist erstmal Restricted Free Agent und der wird nicht auf den Markt kommen einfach. Ja, dann haben wir natürlich Leo Carlsson, Kattegatti und die ganzen Ducks-Spieler, haben wir alles hier auch schon, also im Ducks-Blog besprochen. Da wird es wichtig sein, hatte ich ja gestern gepostet, dass wir als Anaheim Ducks, und bitte erlaubt mir das hier bei den Hockey-Dudes, ein bisschen Ducks mit reinzubringen, dass wir aufpassen müssen, dass wir auf jeden Fall mit Leo Carlsson, aber auch mit Kattegatti vor Connor Bedard verlängern. Jetzt kann der eine oder andere sagen, ja, was hat denn Connor Bedard mit uns zu tun? Ja, sagen wir mal, in meiner Welt sind die auf einer Wellenlänge. Und wenn jetzt Connor Bedard zuerst seinen wahrscheinlich hohen Vertrag bekommt, sagt Leo Carlsson, ja, guck mal, der Kollege, der kriegt das und das. Und in eurer Welt, also lieber Mr. Fairback, bin ich doch besser als er, also müsste ich ja dann auch mehr verdienen. Man sieht das aus der NFL, ne, und wieder das Beispiel zu nennen, und wir sind nun mal jetzt so langsam, wir sind auch von den Gehältern meilenweit entfernt, was die NFL zahlt, aber es hat sich echt gesteigert und man sieht, es gibt halt wahre Beispiele und nicht jeder macht so einen McDavid-Vertrag, dass man da wirklich teamfreundlich ist. Gerade für Spieler, die jetzt noch keinen großen Vertrag vorher bekommen haben. Aber worauf wollte ich hinaus? Denn es ist wichtig, vorher zu verlängern, bevor Chicago das mit Bedard macht, weil die auch aus einem Draft-Jahrgang kommen. Und da muss man auf jeden Fall sagen, hey Leo, okay, das ist unser Angebot, mach das. Und dann muss erstmal Chicago mit Bedard, weil Bedard würde dann sagen, hey, Leo Carlson, das ist ja mein Draft-Jahrgang, also Bedard war ja First Overall, Second Overall war ja Leo Carlson bekanntlicherweise, dass der dann sagt, hey, Verzeihung, ihr seht mich ja da drüber, ihr habt mich ja auch an 1 gedraftet, da muss ich ja auch logischerweise mehr verdienen. Wird spannend. Wir sollten da nicht allzu viel Zeit ins Land verstreichen. Das war jetzt ein bisschen auf Anaheim bezogen, aber auch auf Chicago. Deswegen ist das bei den Hockey Dudes vielleicht auch ganz gut aufgehoben. Aber es ist ja eigentlich nur ein Beispiel. Gibt ja auch dann andere Verträge, ja, wo das genauso ist. Auch bei anderen Free Agents wird immer auf den Markt geguckt, was verdienen andere. Und deswegen darf man wirklich gespannt sein, wann der nächste sehr, sehr große Deal rauskommt. Aktuell Kilian Kripisoff von den Wild mit, ich glaube, 18 Millionen Dollar pro Jahr. Und das ist ja wirklich schon wirklich hardcore, wenn man so ja, wenn man überlegt, dass wir hier auf jeden Fall über die NHL auch reden. Und ich gucke nochmal nach. Ja, Kaprizov, Kirill Kaprizov, 17 Millionen pro Jahr im Average, also im Durchschnitt. Leo Carlsson 14 an 2, also in Deutschland an 2, war auch mal Top-Verdiener. Und wir haben Jake Eichel 13,5, also es sind einige Spieler. Sidney Crosby mit seinen, ja, wie immer 8,7, ne? Ja, wir haben einige Spieler schon Double Digit, also zweistellige Millionenbeträge einhamsen. Und das wird interessant. Aber das zeigt wieder, die werden nicht auf den freien Markt kommen, allein schon, weil sie Restricted Free Agents sind. Und da gibt es ja dann auch diese Tabelle. Du kannst das dann matchen. Und je höher der Salary ist, dann musst du dann bis zu zwei, drei First-Round-Picks abgeben. Das wird keiner mitgeben. Höchstwahrscheinlich nicht. Man will sich da vorher einigen. Das muss das absolute Ziel sein. Aber da kommen wir vielleicht bei den Hockey Dudes auch nochmal zu. Auf jeden Fall Anaheim Ducks Block. Das habe ich mir schon rausgesucht, wenn wir da die Kaderstruktur einmal durchgehen. Dann wollen wir da nochmal auf jeden Fall Restricted Free Agent, Unrestricted Free Agent, Salary Cap, Cap Space, auslaufende Verträge. Was ist mit Prospects? Wie wird das berechnet? Extended Free Agents. Kann man das? Ich möchte jetzt nicht andauernd immer mit der NFL kommen, aber das ist das Ganze noch komplizierter. Weil ja auch das ganze Gehalt nicht garantiert ist, was in der NHL ja garantiert ist, in der NFL ja bei den allermeisten Spielern ja nicht. Und da kannst du das Gehalt ja, wenn du keine Ahnung, 10 Millionen verdient, kann er im ersten Jahr eins denn, und im letzten Jahr den Rest. Und da gibt es ja ganz wilde Sachen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und das ist in der NHL ja nicht so, da wird ja grundsätzlich erstmal der Salary genommen, der Durchschnitt einfach und ist natürlich einfacher in der Berechnung. Das ist nur mal so am Rande, aber ich denke, bevor wir hier komplett den Rahmen sprengen, würde ich die Folge jetzt einmal zumachen. Ich hoffe, das hat euch trotzdem irgendwie gefallen, auch wenn ich hier alleine bin und das irgendwie auch eine DAX-Folge hätte sein können, aber wir wollen ja von den Hockey Dudes auch jede Woche eine rausbringen, zumindest in den oder während den NHL-Playoffs. Und diesmal mit mir, ja, mit mir alleine. Und nächstes Mal ist Philly auch wieder dabei. Also ich soll auf jeden Fall schön grüßen. Es ist alles okay. Aber manchmal schafft man es nicht. Und wir haben uns dann verständigt, dass wir auf jeden Fall vorm Start der Conference Finals nochmal was raushauen wollten. Und hier ist es. Ich hab's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also vielen Dank fürs Zuhören. Ja, macht's gut und wir hören uns wieder. Ciao, ciao.
Er war 38 Jahre alt und eigentlich längst aussortiert. Und dann tanzt Roger Mia plötzlich an einer Eckfahne in Bari. Mit einem Hüftschwung wird der Stürmer aus Kamerun zur Ikone des WM-Sommers 1990. Mila führt Kamerun als erstes afrikanisches Team ins WM-Viertelfinale. Verzückt die Fußballwelt mit Spielfreude, mit Leichtigkeit und einem Jubel, der bis heute unvergessen ist. Und 4 Jahre später schreibt er mit 42 Jahren sogar noch einmal WM-Geschichte. Roger Mia, der Mann, der die WM zum Tanzen brachte, in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.